Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir haben uns zuletzt den Anfang des Buches der Klagelieder näher angesehen, ein Werk, das mit dem Propheten Jeremia sehr eng verbunden ist. Ja, man muss sagen, in den Klageliedern dringen wir vor in das Herz, das Zentrum, das Innerste dieses Propheten. Gleich werden wir uns dem Rest des ersten Klageliedes zuwenden, anschließend dem zweiten und dem Anfang des dritten Klageliedes. Jeremia, der Prophet aus dem Alten Testament, hat seine Gedanken über das Reich Juda am Abgrund in mehreren einzelnen Liedern zusammengefasst, den Klageliedern. Den ersten Teil des ersten Klageliedes haben wir uns bereits in der letzten Sendung näher angesehen. Jetzt erreichen wir die zweite Hälfte, zu finden in Kapitel 1 ab Vers 18. Jeremia lässt hier gleichsam die zerstörte Stadt Jerusalem selbst zu Wort kommen. Sie klagt: Der Herr ist gerecht, denn ich bin seinem Wort ungehorsam gewesen. Höret, alle Völker, und schauet meinen Schmerz. Meine Jungfrauen und Jünglinge sind in die Gefangenschaft gegangen. Ich rief meine Freunde, aber sie ließen mich im Stich. Meine Priester und meine Ältesten sind in der Stadt verschmachtet. Sie gehen nach Brot, um ihr Leben zu erhalten. Ach Herr, sieh doch, wie bange ist mir, dass mir's im Leibe davon wehtut. Mir dreht sich das Herz im Leibe um, weil ich so ungehorsam gewesen bin. Draußen hat mich das Schwert, und im Hause hat mich der Tod meiner Kinder beraubt. Soweit die Verse 18 bis 20. Jeremia betrauert die Zerstörung Jerusalems. Einsam und weinend stand er in ihrer Asche. Warum war die Stadt zerstört worden? Die Stadt hatte gesündigt. Und die zweite Erklärung ist: Der Herr ist gerecht. Gott tat es, und Gott hatte Recht in dem, was er tat. Dies ist schwer zu verstehen, und ich muss sagen, ich bin völlig überfordert, damit umzugehen. Ich kann nur am Rande stehen und das Leiden dieses Mannes betrachten. Und ich entdecke, dass ich keinen Zugang dazu finde. Ich kann nur wie über eine Mauer in seinen Garten schauen. Ich bin nicht in der Lage, darin auf- und abzugehen. Jeremia hat uns zwei Dinge gezeigt, etwas Bitteres und etwas Süßes. Jerusalem hat gesündigt, und doch liebt Gott Jerusalem. Jerusalem hat tief gesündigt, und der Herr ist gerecht. Gott hat sie geliebt, so sagt Jeremia es, mit einer ewigen Liebe. Das Geschehene ist deshalb passiert, weil Gott gerecht ist. Liebe Hörer, Sie und ich, wir leben in einem Universum, in dem wir es mit einem Gott zu tun haben, einem lebendigen Gott, einem Gott, dessen Herz in Liebe und Verlangen nach Ihnen sein Äußerstes gibt. Aber ich möchte es Ihnen sagen, wenn Sie ihm den Rücken zukehren, wird er Sie richten, obwohl er Sie dennoch liebt. Er ist der gerechte Gott dieses Weltalls. Ich denke, eines Tages wird er uns klar machen, dass es die Hölle tatsächlich gibt, weil er ein Gott der Liebe ist und ein Gott der Gerechtigkeit und ein Gott der Heiligkeit. Das ganze Universum, einschließlich Satan selbst, wird bestätigen, dass Gott gerecht ist und rechtschaffen in allem, was er tut. Ich sage Ihnen, Gott ist so groß und wunderbar und gut, dass wir es nicht wagen sollten, mit ihm leichtfertig umzugehen. Jesus konnte den Schriftgelehrten und Pharisäern, den religiösen Führern seiner Zeit, sagen: Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Warum nannte Jesus sie Heuchler? Zitat: Denn ihr fresst die Häuser der Witwen. Das war einer der Gründe. Das möchte ich betonen: Wenn Ihnen Ihr Christentum, nicht Ihr Herz, Ihr Leben in Ihrem Haus, Ihr Geschäftsleben und Ihr soziales Leben beeinflusst, dann sind Sie ein Heuchler. Nicht ich sage das, meine verehrten Damen und Herren, sondern Jesus hat das gesagt. Und er ist derjenige, der über solche Menschen geweint hat. Meine Augen sind trocken, aber seine Augen sind mit Tränen gefüllt, für sie und für mich heute. Da kann ich Ihnen nur zurufen, wenden Sie nicht Ihren Rücken dem Gott zu, der Sie so liebt. Es wäre tragisch für Sie, sollten Sie es dennoch tun. Gott tut, was er tut, weil er ein gerechter Gott ist. Er kann seine Augen nicht vor dem Bösen verschließen. Wenn ihm die eigenen Kinder nicht gehorchen, muss Gott sie zurechtweisen, auch wenn es ihm das Herz bricht. Jeremia offenbart uns das Herz Gottes. Wenn Jeremia weint, ist auch Gott am Weinen. Wenn er traurig ist, ist Gott traurig. Wenn wir auch nicht verstehen, was geschieht, es ist wichtig, darauf zu vertrauen, dass Gott in dem, was er tut, gerecht ist. Obwohl es sein Herz brach, war er im Recht, Jerusalem zu zerstören und die Menschen damals in Gefangenschaft zu führen. Jeremia schreit, er wolle doch wissen, warum das alles sein musste. Und Gott versichert ihm, dass er gerecht ist, rechtschaffen in dem, was er mit Jerusalem tut. Eine andere quälende Frage, die Jeremia beschäftigt, hat er in Kapitel 1, Vers 12 folgendermaßen ausgedrückt. Euch allen, die ihr vorübergeht, sage ich, schaut doch und seht. Jeremia möchte also wissen, in welchem Maße sind die Menschen innerlich beteiligt? Sind sie wirklich interessiert? Ich habe den Eindruck, der Mensch will einfach nicht die Tatsache akzeptieren, dass die Sünde für Gott ein Ärgernis ist. Stattdessen wird die Tatsache, dass Gott die Liebe ist, für alles Mögliche in Anspruch genommen. Ich stimme dem zu, dass Gott die Liebe ist, und die christliche Gemeinde muss gewiss üben, die Liebe Gottes auf den Marktplatz des Lebens hinauszutragen. Das haben wir als Christen oft versäumt. Aber mir scheint, dass es in der heutigen Zeit oftmals auch zu einer Überbetonung der Liebe Gottes gekommen ist. Uns muss gesagt werden, Gott ist gerecht und Gott ist heilig, und Gott ist gerecht in dem, was er tut. Die Frage bleibt, wie schätzen Sie Ihre Sünde und Gottes Zorn darüber ein? Ist das kein Thema für Sie? Jeremia war im Begriff zu weinen über diese Stadt. Es gab da wohl noch nicht viele andere, die mit ihm weinten. In der Tat, in Psalm 137 wird berichtet, dass die Gefangenen, die nach Babylon gebracht worden waren, sich hinsetzten und weinten, als sie der Stadt Jerusalem bzw. Zions gedachten. Aber sie schrien nach Rache. Damit waren sie zwar vollkommen im Recht, doch gab es auch eine echte Reue? Oder war es eine Bußhaltung wie bei einem Dieb, dem es bloß leid tut, geschnappt worden zu sein, der aber seinen Diebstahl nicht bereut? Die Leute, die in Gefangenschaft geführt worden waren, haben geweint. Aber Jeremia, der nicht in die Gefangenschaft geraten war, weinte ebenso angesichts der Trümmer, Scherben, Brandreste und Ruinen der Stadt. Er war ein freier Mann, aber es hat ihn bewegt, er war beteiligt und er trug Sorge darum. Ein weiteres Mal möchte ich Kritik üben an einigen religiösen Fernsehprogrammen, die über die Bildschirme flimmern. Manche davon wirken auf eine unnatürliche Weise wie aus einem Guss, poliert und professionell in ihrer Präsentation. Ich denke, es ist eine besondere Leistung der Christen, etwas auf eine so professionelle Weise zu tun. Das ist gut und richtig. Aber ich bin besorgt darüber, dass bei alledem ein bestimmtes Wort oftmals nicht zu hören ist. Das Wort Sünde. Viel zu wenig wird der Fokus darauf gelegt, dass Gott gerecht ist und dass er unsere Sünde bestraft. Jungfrauengeburt, Gottheit Christi, sein Tod und die Auferstehung, das alles ist wichtig. Aber die Frage ist doch, warum ist er gestorben? Das ist die Frage, die Jesus selbst gestellt hat, als er am Kreuz starb. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Diese Frage wird auf prophetische Weise auch in Psalm 22 gestellt, und dort finden wir auch die Antwort. Du bist aber heilig, der du wohnst über dem Lobgesang Israels. Er ist heilig, er ist gerecht. Christus starb an diesem Kreuz, weil Sie und ich Sünder sind. Sünder, die eigentlich zur Hölle verurteilt sind. Schauen Sie sich das Kreuz an, und während Sie das tun, zitiere ich noch einmal aus dem ersten Kapitel der Klagelieder, den Vers 12. Euch allen, die ihr vorübergeht, sage ich, schaut doch und seht. Christus musste nicht gezwungenermaßen sein Leben lassen. Er hat gelitten, wie niemand jemals leiden musste. Gott hat ihn verlassen, aber Gott wird Sie, liebe Hörer, nie verlassen, solange Sie leben. Er hat Christus verlassen, damit er Sie nicht verlassen muss. Darf ich Sie fragen, bedeutet das Ihnen denn nichts? Christus starb am Kreuz, um Sie vor der Hölle zu bewahren. Der Heilige Geist wiederum ist in die Welt gekommen, um Christus als Heiland, als Retter zu offenbaren. Und er ist gekommen, um die Welt der Sünde zu überführen. Welche Art von Sünde? Mord? Diebstahl? Ja, sicher, aber etwas ist noch schlimmer. Im Johannesevangelium spricht Jesus von einer ganz bestimmten Sünde, nämlich, dass sie nicht an mich glauben. Gott hat ein Heilmittel für den Dieb. Sie brauchen nur an jenen Dieb zu denken, der neben Jesus Christus am Kreuz hing. Er wurde gerettet. Ich persönlich halte Paulus für schuldig, und zwar wegen Mordes, da er für den Tod des Stephanus verantwortlich war. Doch auch Paulus wurde gerettet. Sie sehen, Gott hat ein Heilmittel für Mörder, Diebe und Lügner. Aber Gott hat kein Heilmittel für jemanden, der Jesus Christus ablehnt. Das ist die größte Sünde, die man begehen kann. Christus abzulehnen ist eher ein Zustand als eine Tat. Sie können niemals die Tat der Ablehnung Christi begehen, aber Sie können allmählich an die Stelle kommen, wo Christus und was er für Sie getan hat, für Sie absolut bedeutungslos ist. Vielleicht erinnern Sie sich, die Einwohner Jerusalems erreichten ein Stadium, von dem Gott zu Jeremia sagte, »Sei nicht beunruhigt, dass sie nicht auf dich hören. Selbst wenn Mose oder Samuel hier wären, um für sie zu beten, selbst dann würde ich nicht auf ihre Gebete antworten. Es ist zu spät. Sie haben die Seite gewechselt.« Es gibt viele, die in unserem hochentwickelten Zeitalter leben, die bis zu diesem Punkt vorgedrungen sind. Aber Vorsicht, von außen lässt sich nicht beurteilen, wann dies der Fall ist. Ich habe die Bekehrung vieler Leute miterlebt, von denen ich eigentlich sicher gewesen bin, das sind die sogenannten hoffnungslosen Fälle. So kenne ich zum Beispiel einen Mann, der war drogenabhängig und hatte mehrere Verbrechen begangen. Aber Gott hat sein Leben völlig auf den Kopf gestellt. Also, weder Sie noch ich sind diejenigen, die beurteilen können, ob jemand über diese Grenzlinie getreten ist. Jerusalem hatte Gott völlig aus dem Blick verloren. Eine einzelne Person kann Gott ebenso abschwören. Deshalb stelle ich die Frage, was bedeutet Jesus Christus für Sie? Was bedeutet sein Tod für Sie? Ich wiederhole noch einmal die Aufforderung aus Kapitel 1 der Klagelieder. Euch allen, die ihr vorübergeht, sage ich, schaut doch und seht. Und damit erreichen wir Kapitel 2 und zugleich das zweite Klagelied. Es beklagt die Verwüstung Judas und Jerusalems. Hören Sie nun daraus die ersten 5 Verse. Wie hat der Herr die Tochter Zion mit seinem Zorn überschüttet? Er hat die Herrlichkeit Israels vom Himmel auf die Erde geworfen. Er hat nicht gedacht an seinen Fußschemel am Tage seines Zorns. Der Herr hat alle Wohnungen Jakobs ohne Erbarmen vertilgt. Er hat die Burgen der Tochter Juda abgebrochen in seinem Grimm und geschleift. Er hat entweiht ihr Königreich und ihre Fürsten. Er hat alle Macht Israels in seinem grimmigen Zorn zerbrochen. Er hat seine rechte Hand zurückgezogen, als der Feind kam, und hat in Jakob gewütet wie ein flammendes Feuer, das alles ringsum verzehrt. Er hat seinen Bogen gespannt wie ein Feind. Seine rechte Hand hat er geführt wie ein Widersacher und hat alles getötet, was lieblich anzusehen war im Zelt der Tochter Zion, und hat seinen Grimm wie Feuer ausgeschüttet. Der Herr ist wie ein Feind geworden, er hat Israel vertilgt. Er hat zerstört alle Paläste und hat die Burgen vernichtet. Er hat der Tochter Juda viel Jammer und Leid gebracht. Soweit aus Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Gott übernahm die volle Verantwortung für das, was der babylonische König Nebukadnezar tat. denn Gott erlaubte ihm, die Stadt Jerusalem zu zerstören. Gott benutzte ihn als Werkzeug, so wie er zuvor die Assyrer gegen Israel für ihre Bestrafung benutzt hatte. Haben Sie jemals in Ihrem eigenen persönlichen Leben aufgegeben, darüber nachzudenken, warum es Gott bestimmten Menschen erlaubt hat, Ihnen zu begegnen? Wünschen Sie vielleicht, Sie hätten bestimmte Menschen besser niemals kennengelernt? Gibt es Menschen, die Sie als Ihre Feinde bezeichnen würden? Ich bin der Meinung, auch wenn Ihnen jemand etwas Schlimmes angetan hat, kann es für Gottes Zwecke dienlich sein. Gott hat es womöglich um eines bestimmten Ziels willen erlaubt. Lernen Sie also, die Hand Gottes in Ihrem Leben zu erkennen. Weiter mit den Versen 6 und 7. Er hat sein eigenes Zelt zerwühlt, wie einen Garten, und seine Wohnung vernichtet. Der Herr hat in Zion Feiertag und Sabbat vergessen lassen, und in seinem grimmigen Zorn ließ er König und Priester schänden. Der Herr hat seinen Altar verworfen und sein Heiligtum entweiht. Er hat die Mauern ihrer Paläste in des Feindes Hände gegeben, dass sie im Hause des Herrn Geschrei erhoben haben, wie an einem Feiertag. Das Haus des Herrn ist jener besondere Tempel in Jerusalem, den Gott gesegnet hatte. Er hatte die Anweisungen gegeben, ihn zu bauen. Der Tempel war der Ort seiner Gegenwart gewesen. Jetzt aber, sagt er, der Tag kam, dass ich diesen Tempel verabscheute. Was können wir daraus lernen? Nun, regelmäßige Kirchgänger haben es nötig, ihr eigenes Leben zu untersuchen. Wenn sie in die Kirche gehen, ist das etwas, was Gott erfreut, oder ist es womöglich etwas, das seiner Sache schadet? Ist ihre Geisteshaltung angemessen, wenn sie hingehen, oder sind sie auf der Kippe? Kann der Geist Gottes sie in Beschlag nehmen? Ich denke, es kann sogar lasterhaft sein, in die Kirche zu gehen. Wissen Sie, wo der gefährlichste Ort in jener Nacht war, als Jesus verhaftet wurde? War es da, unten bei diesem Haufen von Spitzbuben, die die Verschwörung, die mit seinem Tod enden sollte, durchführten? Nein, im Gegenteil. Der gefährlichste Ort in dieser Nacht befand sich im Obergemach, wo Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl hielt. Wissen Sie warum? Weil Satan da war. Er pflanzte es Judas Iskariot ins Herz, Jesus zu verraten. Und er drang auch in das Herz von Simon Petrus vor, damit er ihn verleugnete. Nur weil Sie zur Kirche gehen, bedeutet das noch lange nicht, dass Sie Gott tatsächlich zum Gefallen sind. Lassen Sie uns nun fortfahren mit den Versen 8 bis 10. Der Herr gedachte zu vernichten die Mauer der Tochter Zion. Er hat die Messschnur über die Mauern gezogen und seine Hand nicht abgewendet, bis er sie vertilgte. Er ließ Mauer und Wall trauern und miteinander fallen. Ihre Tore sind tief in die Erde gesunken. Er hat ihre Riegel zerbrochen und zunichte gemacht. Ihr König und ihre Fürsten sind unter den Heiden, wo sie das Gesetz nicht üben können. Und ihre Propheten haben keine Gesichte vom Herrn. Die Ältesten der Tochter Zion sitzen auf der Erde und sind still. Sie werfen Staub auf ihre Häupter und haben den Sack angezogen. Die Jungfrauen von Jerusalem senken ihre Köpfe zur Erde. Soweit die Verse 8 bis 10. Das ganze Volk, alle diese Leute, erduldeten die äußerlichen Schmerzen der Trauer. Aber schauen Sie, wie Jeremia betroffen war, von dem wir in Vers 11 Folgendes hören. Ich habe mir fast die Augen ausgeweint. Jeremia weinte so sehr, dass er nicht einmal mehr richtig sehen konnte. Mein Leib tut mir weh. Anders ausgedrückt, das Erleben reißt ihn fast in Stücke. Es zerstört seine Gesundheit. Jeremia war ein Beteiligter. Es brach ihm das Herz. Wie viele von uns sind bereit, wirklich am Werk Gottes beteiligt zu sein? Sind wir bereit, im Notfall unsere Gesundheit zu gefährden? Sind wir bereit, uns Gott zu überlassen? Ich springe nun zu den Versen 14 und 15. Über die zerstörte Stadt Jerusalem heißt es dort, »Deine Propheten haben dir trügerische und törichte Gesichte verkündet und dir deine Schuld nicht offenbart, wodurch sie dein Geschick abgewandt hätten.« sondern sie haben dich Worte hören lassen, die Trug waren und dich verführten. Alle, die vorübergehen, klatschen in die Hände, pfeifen und schütteln den Kopf über die Tochter Jerusalem. Ist das die Stadt, von der man sagte, sie sei die allerschönste, an der sich alles Land freut? Tja, der Feind draußen freut sich über das Elend von Jerusalem. Auch ich bin manchmal hart in meinen Anmerkungen über den Zustand der christlichen Gemeinde in unseren Tagen. Ich selbst befinde mich offiziell im Ruhestand, aber natürlich habe ich mich nicht vollständig aus dem Verkündigungsdienst zurückgezogen. Und deshalb muss ich mich immer wieder fragen, wie sehr lasse ich das an mich heran, was es an Problemen in der christlichen Gemeinde heute gibt? Gehe ich da innerlich unbeteiligt dran vorbei? Sitze ich vielleicht als Kritiker bloß beobachtend am Rand des Geschehens? Oder wird es mir zu einer echten Last in meinem Herzen? Ich kann aufrichtig sagen, dass ich davon tatsächlich innerlich bewegt werde. Und gern möchte ich jemand sein, der die vielen wunderbaren Pastoren, die es gibt, ermutigt. Es geschieht nur allzu leicht, dass wir in unserem Kritikgeist streng sind, wenn uns eine Sache überhaupt nichts mehr persönlich bedeutet. Soweit diese Anmerkungen. Und nun kommen wir zu den letzten Versen in Kapitel 2, in denen Jeremia noch einmal die Lage der Stadt Jerusalem zusammenfasst. Ich lese ab Vers 16. Alle deine Feinde reißen ihr Maul auf über dich, pfeifen und knirschen mit den Zähnen und sprechen, ha, wir haben sie vertilgt. Das ist der Tag, den wir begehrt haben. Wir haben's erlangt, wir haben's erlebt. Der Herr hat getan, was er vorhatte. Er hat sein Wort erfüllt, das er längst zuvor geboten hat. Er hat ohne Erbarmen zerstört. Er hat den Feind über dich frohlocken lassen und hat die Macht deiner Widersacher erhöht. Schreie laut zum Herrn, klage du Tochter Zion, lass Tag und Nacht Tränen herabfließen wie einen Bach. Höre nicht auf damit und dein Augapfel lasse nicht ab. Steh des Nachts auf und schreie zu Beginn jeder Nachtwache. Schütte dein Herz aus vor dem Herrn wie Wasser. Hebe deine Hände zu ihm auf, um des Lebens deiner jungen Kinder willen, die vor Hunger verschmachten an allen Straßenecken. Herr, schaue und sieh doch, wen du so verderbt hast. Sollen denn die Frauen ihres Leibes Frucht essen, die Kindlein, die man auf Händen trägt? Sollen denn Propheten und Priester in dem Heiligtum des Herrn erschlagen werden? Es lagen in den Gassen auf der Erde Knaben und Alte, meine Jungfrauen und Jünglinge sind durchs Schwert gefallen. Du hast getötet am Tage deines Zorns, du hast ohne Erbarmen geschlachtet. Du hast von allen Seiten her meine Feinde gerufen wie zu einem Feiertag, so dass niemand am Tage des Zorns des Herrn entronnen und übrig geblieben ist. Die ich auf den Händen getragen und großgezogen habe, die hat der Feind umgebracht. Soweit aus Kapitel 2, die Verse 16 bis 22. Und damit erreichen wir Kapitel 3 und zugleich das dritte Klagelied Jeremias. Jedes einzelne Klagelied ist übrigens ein alphabetisch aufgebautes Kunstwerk. Das bedeutet, jedes Klagelied beginnt mit dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets, das aus insgesamt 22 Buchstaben besteht. Jedoch gibt es in diesem dritten Kapitel 66 Verse, was bedeutet, dass es jeweils drei Verse gibt, die mit jedem Buchstaben des Alphabets beginnen. Das dritte Kapitel und damit auch das dritte Klagelied handelt von der Klage und dem Trost eines leidenden Menschen. Jeremia bekennt, ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Rute des Grimmes Gottes. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet gegen mich und erhebt sie gegen mich Tag für Tag. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. Er hat mich ringsum eingeschlossen und mich mit Bitternis und Mühsal umgeben. Er hat mich in Finsternis versetzt wie die, die längst tot sind. Er hat mich ummauert, dass ich nicht herauskam, und mich in harte Fesseln gelegt. und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Er hat meinen Weg vermauert mit Quadern und meinen Pfad zum Irrweg gemacht. Er hat auf mich gelauert wie ein Bär, wie ein Löwe im Verborgenen. Er lässt mich den Weg verfehlen, er hat mich zerfleischt und zunichte gemacht. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gegeben. Er hat mir seine Pfeile in die Nieren geschossen. Das waren aus Kapitel 3 die Verse 1 bis 13. Dieser Mensch Jeremia hat große Mühsal gesehen und durchgemacht. Seine Gesundheit ist ruiniert aufgrund seiner Sorgen um Jerusalem. Jeremia war nicht abgestumpft von der Zerstörung, die er über die Nation hatte kommen sehen. Er rannte aber trotzdem nicht herum mit den Worten, ich habe es euch ja gesagt, sondern er war wirklich todtraurig. Seine Reaktion zeigt uns auch, wie Gott fühlt. Gott hat sich nicht entfernt. Er geht mit denen, die sein eigen sind. Der Herr Jesus Christus hat einmal gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Was auch immer Sie durchmachen, liebe Hörer, Sie können sicher sein, dass er da ist. Jeremia fährt dann fort, in den Versen 14 bis 20 über seine eigene Lage nachzudenken. Er spricht seine Gedanken laut aus. Ich bin ein Hohn für mein ganzes Volk und täglich ihr Spottlied. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt und mit Wermut getränkt. Er hat mich auf Kiesel beißen lassen. Er drückte mich nieder in die Asche. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Ich habe das Gute vergessen. Ich sprach, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen mit Wermut und Bitterkeit getränkt bin. Du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt's mir. Mit diesen Worten des Jeremia, die nicht gerade viel an aufkeimender Hoffnung und Vertrauen zu bieten haben, beenden wir diese Lektion aus der Sendereihe durch die Bibel. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe durch die Bibel setzen wir unsere Lesung aus dem Buch der Klagelieder fort. Dann mit Blick auf einen großartigen Ausdruck der Hoffnung. Ich verabschiede mich von Ihnen und würde mich freuen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören und Gott befohlen.